Wir feiern den Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, im Namen von seinem Sohn Jesus Christus und in der Kraft und Gegenwart vom Heiligen Geist. Amen. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst am 2. Advent. Vielleicht stutzen jetzt die Einzelnen und denken, Moment mal, am Kranz brennt doch nur ein Kerze. Es kann doch nicht der 2. Advent sein, wenn nur ein Kerze brennt. Vielleicht haben es die einen oder anderen gesehen, die vielleicht so die EMK-News auf EMK Schweiz im Internet anschauen. Es hat diese Woche einen Aufruf gegeben vom World Methodist Council, das ist eine so Dachorganisation über alle methodistischen Kirchen, wo wir auch ein Teil davon sind. Und die haben aufgerufen, angesichts von der aktuellen, doch eher Kriegssituation, die 2. Kerze vom Adventskranz nicht anzuzünden. Die Kerze, und da habe ich auch wieder einmal etwas Neues gelernt dazu, ich habe es extra müssen aufschreiben, die Kerze hat den Namen Frieden. Ich habe nicht gewusst, dass die 4 Kerzen einen Namen haben oder eine Bedeutung haben. Die erste ist Hoffnung, die 2. ist Frieden, die 3. ist Freude und die 4. Liebe. Und jetzt haben die aufgefordert, tut die Friedenskerze oder Bethlehemskerze, so wird sie anscheinend auch genannt, tut die nicht anzünden, um auf die eigentlich nicht friedvolle Situation hinzuweisen. Das hat mich schon noch ein bisschen beschäftigt. Und ich muss noch auch sagen, ich würde jetzt nicht so eine politische Situation jetzt einfach so von mir aus alleine entscheiden, ob ich jetzt das machen oder nicht. Aber vielleicht ist das etwas, was ihr privat für euch denkt. Aber eigentlich habe ich viel eher den Eindruck, ich will die Kerze ganz bewusst anzünden. Wenn die erste schon die Hoffnung ist, dann habe ich doch Hoffnung auch, dass es Frieden wird, auch wenn die Realität im Moment ganz anders aussieht. Und darum haben sie jetzt noch nicht angezündet, aber ich will sie jetzt anzünden. Frieden auf Erde für alle Menschen soll Frieden werden. Wenn das nicht Weihnachtsbotschaft ist, nein, das ist Weihnachtsbotschaft. Und wir wollen heute, wir haben heute ganz spezielle oder 2 spezielle Gäste, neben euch allen natürlich. Und wir freuen uns, Stefan und Valerie Zürcher, dass ihr heute da seid. Wir haben miteinander abgemacht, wir treffen uns heute. Und ich habe Stefan dann gefragt, er würde schon predigen. Und eigentlich zu meiner selben Überraschung hat er zugesagt. Und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Und ich habe auch schon von ein paar von euch gehört, dass uns das sehr freut. Wir wollen aber jetzt uns nicht auf Zürchers konzentrieren, sondern wir wollen uns auf Gott konzentrieren. Und ich lade euch ein, dass wir das erste Lied singen. Ich sing dir mein Lied. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr auswendig, wie es weitergeht. Ihr findet es unter der Nummer 22 oder ich habe es auch vorne projiziert. Wir singen alle 5 Strophen extra so ein Lied gewählt, das ein bisschen auch uns an eine andere Region erinnert.
Thank you.
lade euch ein, dass wir beten miteinander. Nach dem Gebet singen wir dann das Lied 33, sollte ich meinem Gott nicht singen. Und wer mag und kann, bitte gerne dazu aufzustehen. Gebet und Lied. Grosser und friedvoller Gott, danke, dass wir heute miteinander den Gottesdienst dürfen feiern. Dass du mit uns bist, nicht nur in den friedlichen Zeiten, gerade auch in den schwierigen Zeiten. Danke, dass wir dir unser Lied dürfen singen. Und dass wir dürfen die Gemeinschaft mit dir leben. Jetzt in diesem Gottesdienst, aber auch in unserem Alltag. Du hast uns immer wieder Kraft und alles das gegeben, was wir brauchen zum Leben. Und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Und wir wollen auch an die Menschen denken, die heute Morgen nicht unter uns sein können, lasse ich trotzdem deine Nähe auch spüren, wie wir sie jetzt in diesem Gottesdienst erfahren. Amen. Wir singen. Jetzt bitte ich euch mal zu mir vorzukommen. Das war so das Minimum, was ich gedacht habe, wenn der Stefan und Valerie da sind, dass wir mit ihnen ein kleines Interview haben und mal ein bisschen fragen, wie es euch geht. Ich habe zwar im Eingang gemerkt, du kennst schon wahnsinnig viele Leute von hier. ganz unbekannt bist du anscheinend nicht, aber erzähl gleich noch ein bisschen. Wo bist du aufgewachsen? Wer bist du?
Das ist die schwierigere Frage. Genau, aufgewachsen bin ich in Rüthen, das ist in der Nähe von Solothurn. Mit vier Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof, wobei wir schon gleich dort nicht mehr gebaut haben, aber so das ländliche, landwirtschaftliche, das ist geblieben. Darum dann auch mein erster Beruf Agronom. In Solothurn sind wir in der DMK, von Anfang an mit der ganzen Gruppen, Karriere, Sonntagsschule, Jungschi, erste Predigtversuche und so weiter.
Und irgendwo hast du nicht deine Frau kennengelernt. Wie war das gewesen, Valerie?
Darf ich das erzählen?
Ja.
Also ich bin in Biel aufgewachsen. Wir sind alle in die DMK gegangen.
Und das ein bisschen näher.
Ich habe noch...
Genau.
So. Also ich bin in Biel aufgewachsen, habe einen älteren Bruder noch und wir sind alle in die DMK gegangen, habe dort auch wie nein, so die ganze Karriere dort gemacht, quasi mit Sonntagsschule und Sonntagsschule auch, Jungschar. Wir haben uns in Konflager haben wir uns schon mal so ein bisschen getroffen und dann vor allem hat es so Singwochenende gegeben und dort hat es dann irgendwie gefunkt.
Ich glaube, da können die anderen hier auch davon erzählen, von den Singen und Rüstlagen. Ja, wir haben Familie.
Ja, wir haben vier erwachsene Kinder, drei Söhne und eine Tochter zwischen 24 und 30. Der Jüngste wohnt noch daheim und die anderen sind ausgezogen.
Ich habe dich vorhin gerade unterbrochen. Du hast auch noch etwas
sagen. Nein, ich wollte nur sagen, wegen dem Singwochenende, die eigentlich so richtig gefunkt hat, sind Dan Rüthi damals. Und das war unsere erste Stelle nachher.
Das ist auch etwas, was ihr so habt. Was hat der Verdienstzuweisung gehabt bis jetzt?
Ja, nicht manchmal. Unsere erste nach dem Studium war eben der Bezirk Rüthi-Wald und Brechtiken. Da waren wir 15 Jahre gewesen. Und dann nachher bin ich Distriktsvorsteher geworden im Distrikt Nordwestschweiz. Und ja.
Eigentlich, ich muss auch sagen, warum eigentlich Methodismus? Mindestens ich habe es auch so erlebt, man ist da drinnen aufgewachsen und das ist selbstverständlich. Aber irgendeinmal kommt schon der Moment, wo man sich dann überlegt, warum eigentlich in der EMK, warum Methodismus? Was ist das, was macht, dass du da drinnen bist?
Also die Frage hat sich für mich in dem Sinn wirklich nie gestellt, sondern ich habe immer wieder mal, wenn jemand in die Richtung gefragt hat, mir überlegt, ja, was hätte ich mir denn sonst vorstellen können. Und das ist nicht wertend, aber einfach von mir eine Prägung her. Und weil ich das vor allem kenne, hat sich die Frage für mich gar nie gestellt. Und habe mich immer wohl gefühlt. Es ist für mich, dass die Gemeinschaft, die Beziehungen, wo ich natürlich gleich auch reingewachsen bin, das ist sicher ganz stark gewesen. Und mit dem Theologiestudium hat es nachher auch vieles gegeben, was ich theologisch hergefunden habe, das entspricht mir, das kann ich unterstützen, mittragen und da tue ich gerne einen Teil beitragen.
Die inhaltlich gibt es dort so Sachen, wo du sagst, das ist mir etwas, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Das ist dort, wo ich mich also richtig einbringen will. Auch in dieser Kirche, in diesem Thema.
Theologisch meinst du jetzt?
Ja, ja.
Also für mich gibt es, ich habe in der Dynamo-Weiterbildung bin ich dran. Also für mich war immer ein Anliegen, und schon im Bezirk Solothurn, junge Menschen mitzunehmen, in die Kirchen rein mit der Arbeit so ein bisschen zu begleiten und mithelfen zu befähigen. Gerade weil ich denke, so, dass sie sich beteiligen können, auch bis hin zu Gottesdiensten gestalten als Laienpersonen, das ist etwas, was ich ganz eine grosse Stärke finde. Und für mich steckt hinten dran auch einfach der Gedanke, dass Gott uns befähigt, uns beschenkt, begabt, begnadet und wir immer wieder herausgefordert sind, herauszufinden, wer hat welche Begabung, um so einbringen und ein Gesamtes können zu gestalten als EMK.
Vielleicht jetzt so noch ein bisschen zu einer jüngeren Vergangenheit. Es ist ziemlich genau, aber doch ein gutes Jahr jetzt her, dass du bist als neuer Bischof gewählt worden. Wir waren ja viel auch unterwegs in dieser Sache, aber erzähl du doch ein bisschen, wie kommt man dazu, sich für so ein Amt zur Verfügung zu stellen? Wir haben nicht die Auswahl der 100 Leute gehabt. Wie kommt man dazu?
Ja, für mich, also es hat natürlich schon seit ein paar Jahren jetzt immer wieder Leute gehabt, die mal gesagt haben, kannst du dir das vorstellen? Und in dem Sinne habe ich wie gewusst, ich muss mich damit auseinandersetzen mit dieser Frage. Ich war in der Zentralkonferenz in einer Arbeitsgruppe Theologie gewesen, hatte auch verschiedene Kontakte gehabt. Und von daher habe ich gewusst, ich muss mich mit dieser Frage stellen. Und habe bis etwa anderthalb Monate vor der Zentralkonferenz relativ im Blick auf mich selber gesagt, ich kann mir das wie nicht vorstellen und habe ganz Haufen Gründe gewusst, warum das nichts ist. Aber ich habe immer so wie Gott das Türchen offen gelassen gesagt, wenn du mir wie nochmal eine neue Berufung gibst für so etwas, dann, und die Zentralkonferenz nachher die Wahl auch macht, dann bin ich bereit. Und so einen Monat vorher, so dreimal nochmal so ganz der Bibeltext, das ist so der Weg, wo ich denke, dass Gott vor allem zu mir herankommt, gemerkt mal, er ruft mich. Ein Text war, wo Jesus den Jüngern nach Ostern am See Tiberias zum Morgen bereit macht und mir ist dazu bewusst worden, sie gehen zwar schon fischen, aber als sie zurückkommen, sind die Fische schon bereit. Also Jesus hat ihnen zum Morgen gegeben, was sie brauchen. Und das war für mich so ein Beispiel gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn es dieser Weg sein soll, dann darf ich damit rechnen und darauf vertrauen, dass es Gott gibt, was sie brauchen.
Und eine besondere Situation ist natürlich auch mit der Valerie, wenn der Mann plötzlich so parat ist, so etwas ganz anderes zu machen. Wir haben zwar gezögert, aber weniger, dass ihr jetzt unbedingt hättet müssen, aber es betrifft dich auch. Wie ist das für dich gewesen, wenn er plötzlich sagt, du, ich kann mir das gleich vorstellen?
Er muss ein bisschen schmunzeln. Es ist ja so, dass ich schon länger eigentlich den Eindruck hatte, der Stefan würde wirklich mitbringen, was man so brauchte für das Amt. Und habe ihm auch wirklich auch gesagt, wir haben wirklich viel darüber geredet und ihm das auch offen gesagt, aber nachher wirklich auch gesagt, das ist doch gut und wir haben uns gefreut, auch in eine Gemeinde gehen wieder. Und eigentlich unabhängig voneinander einfach so ein Erlebnis gemacht, auch ich habe so ein Erlebnis gehabt und ja, also ich habe volles Ja dazu und unterstütze ihn wirklich auch sehr gerne, so wie ich das kann.
Das war natürlich für mich sehr wichtig, das im Forum schon zu wissen.
Und jetzt bist du, das heisst, ich glaube, offiziell aufsichtsführender Bischof der Zentralkonferenz von Mittel- und Süd. Was heisst das für dich, dass du da die Aufsicht über die Zentralkonferenz hast? Und wie erlebst du das?
Für mich jetzt ganz stark einfach mit, jetzt also in der ersten Phase Beziehungen aufbauen und nachher Beziehungen pflegen zu tun. Ich glaube, es geht darum einfach, ich meine, zwischen Nordafrika und Polen und Nordmazedonien, dass sie so unterschieden kulturell, wo die Kirche drinnen ist, dass man auch lernen kennen, die Kirchen lernen kennen, die Menschen lernen kennen, wie sie ihren Dienst verstehen und tun, was sie schon miterlebt haben und prägt haben. Und in dem Sinn geht es darum, auch Vertrauen aufzubauen und zu vertiefen, da, wo das schon vorhanden ist. Und nachher halt auch jetzt in der ersten Phase herauszufinden, wo kann ich mich denen einbringen und wie kann ich sie unterstützen im Gestalten von ihrer kirchlichen Arbeit. Ganz konkret, ich treffe mich jeden zweiten Monat. Inzwischen kann man das super online machen mit dem Superintendent, also den Distriktsvorsteher in den verschiedenen Ländern. Bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen anders, da sind wir näher, da treffen wir uns einmal im Monat. Und dort besprechen wir die Fragen, die dran sind. Dienstzuweisungen sind sicher immer wieder ein Thema, aber auch andere Fragen, die halt da dabei sind. Und in dem Sinn dann auch ein Stück weit so eine Brückenbauerfunktion in dieser Vielfalt und Unterschiedlichkeit, die wir haben, wo gerade das Exekutivkomitee, wo wir uns einmal im Jahr sicher physisch treffen, auch darum geht, miteinander auch eine Gemeinschaft zu sein und eigentlich ein Leitungsteam. Das ist so ein kleiner Aspekt.
Und das kannst du überall erleben oder auch voraussetzen, dass man dich jetzt einfach so als neuer Bischof einfach mal akzeptiert und, oder erlebst du da auch irgendwo Vorbehalte, wenn jetzt ein neuer Bischof kommt?
Also bis jetzt überhaupt nicht, sondern gerade jetzt auf der Reise in den verschiedenen Ländern, aber auch hier in der Schweiz, da erlebe ich ganz viel Vorschussvertrauen. Wir fühlen uns sehr willkommen, wenn wir irgendwo sind und spüren eine Freude. Und natürlich, das ist jetzt so ein bisschen der Anfang, das ist immer so ein bisschen einfacher, jetzt muss man das auch gestalten. Das ist sicher auch etwas, was Zeit und Energie wird kosten. Das ist
ich denke,
klar.
Auch wir haben uns ja darüber gefreut, dass wir die schon bei uns dürfen
haben. Ja. Ja, das
und
ist
du,
spürbar.
Begleitest du ihn etwa mal auf einer Reise oder wie siehst du das?
Also das ist ein grosses Vorrecht und das Geschenk und das genieße ich auch, wirklich mit ihm schon ein paar Mal auf Reisen können mitzugehen, ihn zu begleiten und Menschen, Kulturen, Länder kennenzulernen. Also das finde ich also mega schön, wirklich, ja. Einfach so, was möglich ist, kräftemässig und zeitmässig und ja. Und das ist auch schön, dass wir auch können austauschen nachher und die Menschen, ja, mit diesen Menschen unterwegs sind, ja. Ja.
Wir freuen uns sehr, dass ihr heute jetzt so mit uns unterwegs seid.
Mhm, wir auch.
Schön, hast du jetzt im Interview das letzte Wort gehabt. Das ist ihm schon aufgefallen. Und ganz herzlichen Dank, dass ihr euch jetzt hier offen die Fragen zur Verfügung gestellt habt.
Gerne.
Ich lade ein, dass wir jetzt ein Adventslied singen. Komm, du lang ersehnte Jesus. Ein Alt-Methodisten-Lied, Advent. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass man das sitzend singt. Ich werde stehen dazu und wer auch Lust hat, stehen dazu, der bitte doch auch, oder soll doch auch dürfen aufstehen.
Was Markus am Anfang das erzählt hat mit dieser Kerze, wo Frieden heisst, ist das für schon einen guten Übergang eigentlich gewesen oder auch eine Einleitung zu den Gedanken, zu der Predigt, die ich habe. Unsere Kommunikationsleute in Zürich haben mich nämlich gefragt, ob ich auf die Weihnacht hin nicht würde ein Video machen. Und das Thema ist eigentlich genau das, die Frage, wie können wir Weihnacht feiern. wenn wir in die Welt schauen und all das Schreckliche sehen. Ich habe ja gesagt, zu so einem kurzen Video, 3 Minuten, und bin wieder am Bewegen von diesen Gedanken in Kopf und Herz. Und dabei ist mir bewusst geworden, es geht natürlich nicht nur um Weihnachten. Ich glaube auch, im Blick auf Advent können wir die genau gleiche Frage stellen. Wie können wir Advent feiern, wo wir das Kommen von Gott in Christus in die Welt und in unser Leben erwarten? Wie können wir das feiern, wenn wir wissen, was alles passiert im Moment in dieser Welt? Ja, in welcher Haltung feiern wir Advent? Und ich bin auf das Buch Micha gestossen, und zwar konkret auf einen Abschnitt Ende Kapitel 4 mit dem Vers 14 und dann bis zum Vers 5 im 5. Kapitel, und den Abschnitt wollte ich lesen. Micha 4, 14 bis 5, 5. Jetzt ritze dir Wunden, Tochter der Schnittwunde. Denn die Belagerer haben uns eingeschlossen. Sie kommen mit dem Stock und schlagen zu dem Herrscher Israels mitten ins Gesicht. Du aber, Bethlehem Ephrata, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Darum wird die Not nur so lange anhalten, bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat. Dann wird er in Israel. Er wird auftreten und sein Volk weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in dem Namen des Herrn, seines Gottes. Dann wird man wieder sicher im Land wohnen können, denn seine Macht reicht bis zum Rand der Welt. Er wird sich für den Frieden stark machen. Und wenn die Assyrer in unser Land einfallen und unseren Boden betreten, dann wollen wir gegen sie 7 Herrscher aufstellen und 8 Bundesgenossen, die uns schützen. Die machen das Land Assyrien mit dem Schwert nieder und das Land Nimrods mit gezückter Waffe. So wird er die Rettung vor den Assyrern vollziehen. Das wird geschehen, wenn sie in unser Land einfallen und unser Gebiet betreten. Amen. In diesem Textabschnitt entdecke ich auf die Frage, wie wir Gottes Advent können feiern oder können uns darauf vorbereiten, 3 Kennzeichen für so eine adventliche Haltung. Nämlich trauernd, hoffnungsvoll und friedenstiftend. Jetzt habe ich mein Ding vergessen. Danke. Ja, genau. Ich gehe so ein bisschen Schritt für Schritt durch diesen Abschnitt durch. Ein paar Erklärungen zum Verständnis von diesem Vers 14. Sich Wunden ritzen. Das war damals in Israel Teil von einem Trauerritual gewesen. Der Micha fordert also auf, zu trauern. Tochter der Schnittwunde. Gemeint und angesprochen ist hier Jerusalem. Das heisst Bewohnerinnen und Bewohner, die auf diese Art und Weise eben trauern. Wir befinden uns hier im Jahr rund um so 587 vor Christus, also in dieser Zeit von der Belagerung und Zerstörung von Jerusalem durch die Babylonier. Und der Herrscher Israels, der wird hier, so wird es beschrieben, ganz besonders schmachvoll, demütigend und erniedrigend. Ein König mit einem Stock ins Gesicht schlagen, das ist etwas das Schlimmste, was man sich hätte vorstellen können im Blick auf einen König. Und damit, glaube ich, ist so ein bisschen die damalige Situation skizziert. Ein gefangenes Volk, ein demütigter König, ein katastrophal desolater Zustand und ein Tiefpunkt in der Geschichte von Gottes Volk. Kollektive Trauer, das ist die angemessene Reaktion. Und dazu fordert Micha auf. und die Weltsituation und wir heute. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten mit all dem unerträglichen Leid, dazu all die anderen schrecklichen Ereignisse auf dieser Welt. Sie machen zum einen sichtbar, zu was der Mensch fähig ist. Und zum anderen, wie hilflos und ohnmächtig er ist im Finden von Ausweg aus dieser Situation. Oder das andere Beispiel, Klimakrise, zu einem schönen Teil Menschen gemacht. Viele, vor allem jüngere Menschen, macht die Zukunft Angst. Aber Lösungen sind keine in Sicht. Nicht einmal der ernsthafte Wille von denen, die die Mittel und die Möglichkeiten hätten. Ich höre bei diesen zwei Beispielen. Über das können wir in den Medien genug lesen und schauen. Und ich vermute, dass ihr alle hier im Bild seid. Der Prophet fordert seine damaligen Hörerinnen und Hörer auf, zu trauern. Gemeinsam zu trauern. Was bedeutet zu trauern? Trauern meint auch ja nicht einfach ein Gefühl von Traurigkeit. Trauern ist ein aktiver Umgang mit Ereignissen, die Angst, Verunsicherung und eine innere Leere auslösen. Natürlich der Verlust von einem lieben Menschen. Aber zum Beispiel eben auch der Verlust von der Gewissheit, wenn wir an uns denken, hier in Europa in Zukunft in Frieden können zu leben. Oder der Verlust von der Gewissheit, dass unsere Schöpfung auch in 50 oder 100 Jahren ein lebenswertes Leben möglich macht. Ein anderer Auslöser kann aber auch eine Erkenntnis sein. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Menschen schlicht nicht fähig oder nicht willens sind, ihre Macht für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung von der Schöpfung einzusetzen. Ich denke, das ist etwas, was wir noch und noch beobachten können. Oder die Erkenntnis, dass wir selber scheitern. Zum Beispiel am Anspruch von der Liebe und vor Gott und Menschen schuldig werden. Trauern hilft, die Angst, Verunsicherung und Leere zu bewältigen. Sie meint eine Art der Wechsel zwischen dazu auf Distanz gehen, auf der einen Seite, und sich damit konfrontieren, auf der anderen Seite. Ich glaube, es braucht wirklich beides. Ab und zu müssen wir auf Abstand gehen, wenn wir es nicht möchten, wenn wir uns ständig dem Negativen würden aussetzen, wir würden krank. Und auf der anderen Seite dürfen wir es aber auch nicht einfach übersehen und verdrängen. Auch das würde uns krank machen. Und darum ist es nötig, sich immer wieder darauf einzulassen und zu konfrontieren, auch emotional. Mal also Distanz, mal Konfrontation. Dieser Wechsel ermöglicht eine, glaube ich, gesunde Auseinandersetzung und die Bewältigung von Angst, Verunsicherung und Leere. Ein Beispiel im Blick auf den Ukraine-Krieg. Wir müssen nicht ständig alle Bilder und Nachrichten in uns aufnehmen. Ich glaube, das wäre nicht gut. Aber sich hin und wieder die Situation und Leid bewusst zu machen, ist auch nötig. Trauer hilft so zu einer veränderten, reiferen Beziehung zu unserer Umwelt. Zu den Geschehnissen in dieser Welt, zu unseren Mitmenschen, zu uns selber. Und ich glaube auch zu Gott. Im Trauer lernen wir, der Mensch ist einfach schreckliche Realität ins Gesicht zu schauen, ohne sich von ihr zu überwältigen. Trauer befähigt uns, handlungsfähig zu bleiben und Situationen oder das eigene Verhalten anfangen zu verändern. Auch das erlebe ich jetzt in unserer Zentralkonferenz, gerade auch in den Ländern im Osten, Polen oder Rumänien, wo ganz stark in deren Arbeit involviert sind mit den Geflüchteten aus der Ukraine, wo ja Hunderttausende zu ihnen gekommen sind. Und wie auf eine gute, reife Art sich auf die Not einlösen und dort machen, was ihnen möglich ist. Mit Unterstützung natürlich von ganz vielen Orten, aber dort wie diesen Weg gefunden haben, sich nicht zu überwältigen und das zu machen, was möglich ist. Insofern geschieht durch die Trauer also auch eine Wende zum Guten und ist eine Quelle vom Trost und von der Hoffnung. Klagepsalmen nehmen das an einer Stelle auf. Dort ist das spürbar und lesbar. Und vielleicht hat auch Jesus das vor Augen gehabt, als er gesagt hat, glücklich sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Eine Wende zum Hoffnungsvollen macht jedenfalls auch der Prophet Micha. Und wir kommen zum zweiten Kennzeichen von einer adventlichen Haltung, hoffnungsvoll. Ja, genau, danke. Ein neuer Herrscher wird angekündigt. Aus Bethlehem, Ephrata, einem kleinen Nest wird er kommen. Am Geburtsort vom König David. Ephrata bezeichnet den Herkunftsort der Ephratiter. Der Vater von David, der Isai, war so ein Ephratiter. Der künftige Herrscher, der hier angekündigt wird, kommt also nicht wie seine Vorgänger aus der Jerusalemer Königsdynastie. Dort, wo um 1000 vor Christus schon mal eine grosse Geschichte angefangen hat, mit einem Hirtenbub, dem kleinsten von Isai, dem David, dort wird wieder eine grosse Geschichte anfangen. Gott plant eine neue Welt, aber aus dem alten Wurzelstock sprost wieder ein neuer Trieb. Grosses fällt bei Gott klein und unscheinbar an. Man könnte sagen, dass das bei Gott Programm ist. Und so erstaunt es nicht, dass er, um Mensch zu werden, das kleine, unbedeutende Bethlehem und dort eine Notunterkunft, einen Stall, ausgesucht hat. Und es überrascht auch nicht, dass ausgerechnet Hirten, eine Menschengruppe, die jetzt aber gerade gar nichts gegolten hat in der Gesellschaft, die ersten waren, die ersten Besucher und dann auch die ersten Botschafter von der Weihnachtsbotschaft. Auch bei Jesus ist die Liebe zum Geringen Programm. Im Mittelpunkt von seiner Aufmerksamkeit und Fürsorge sind die Kleinen gestanden. Die ohne Einfluss und Lobby. Sozial Schwache und vermeintlich nicht gesellschaftsfähige. Auch Kinder. Oder dann die geistlichen Armen, also die, die mit leeren Händen zu Gott gekommen sind und alles von ihm erwarten. Sünderinnen und Sünder. Und dann die Kranken, Belasteten und Überforderten. Die, die an der Welt leiden und trauern. Das Unscheinbare ist auch in der Gleichnis von Jesus im Mittelpunkt gestanden, wo er vom Kommen der neuen Welt von Gott berichtet. Das Gleichnis vom Senfkorn zum Beispiel. Und überhaupt das Wachstumsgleichnis. Und damit hat Jesus deutlich gemacht, was ihr jetzt seht und erlebt, das ist nur der Anfang. Noch nicht das Ziel. Erst ein Zeichen von dem, was kommt, was am Kommen ist. In der Welt passiert unsäglich Schreckliches. Aber gebt die Hoffnung nicht auf. Seid neugierig. Erwartet Grosses. Erwartet es von Gott. Der zweite Vers, der knüpft im Kapitel 4 ab Vers 9 und 10. Dort ist davon die Rede, dass das Volk in seiner Not schreit, wie eine Gebärende in der Wehe. Und damit ist hier gemeint, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann sind die Wehe und dann ist die Notzeit vorbei. Es ist also begrenzt, eine begrenzte Zeit. Gott setzt dir ein Ende, es kommt eine Wende, eine neue Zeit. Frau und die Geburt von einem Kind. Schon gleich hat die junge christliche Gemeinde das Weihnachtsgeschehen damit verbunden. Und drin, trotz Not und Leid, das Zeichen für die Zeitenwende gesehen. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Gott hat das Heft fest in seinen Händen, sagt der Prophet. Und bezeugen die ersten Christinnen und Christen. Gerade auch angesichts von einer Realität, die dem entgegensteht, wie wir aus unserer eigenen Erfahrung auch wissen. Und Vers 3 bringt uns dann wieder zurück zum erwarteten Herrscher. Als Hirt wird er charakterisiert. Ganz ein typisches Bild für die damalige Zeit. Führen, schützen, versorgen. Das sind Kennzeichen von der Arbeit von einem Herrscher, von einem König. Der kommt, wird im Auftrag von Gott und in seiner Kraft das Amt vom guten Hirt ausüben. Als sein Stellvertreter auf der Erde. In engster Verbundenheit mit ihm. Und im Unterschied zu den bisherigen Regenten wird er seine Sache gut machen. Die Menschen finden Ruhe und ein sicheres Zuhause. Auch hier gehen unsere Gedanken zum Neuen Testament und zu Jesus, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der Hirte, der die Schafe auf saftige Weiden führt und von der Weide zurück in sicher Stall. Wo das verlorene Schaf sucht, bis er es findet. Der Hirte, Jesus, sichert den Schaf das Leben. Was sie zum Leben nötig haben, besorgt er. In diesen drei Versen finden wir verschiedene Hoffnungsbilder und Zeichen. Gottes Vorliebe für das Unscheinbare. Die Geburt von einem Kind als Anfang von einer neuen Zeit und der gute Hirte. In der Papua-Sprache gibt es kein Wort für Hoffnung. Und sie umschreibt es mit dem Ausdruck durch den Horizont sehen. Hoffnung als durch den Horizont sehen. Mir gefällt das Bild. Und häufig genug macht uns das, was wir hier sehen, eher hoffnungslos als hoffnungsvoll. Und dann wünschten wir, weiter können zu sehen, eben durch den Horizont durch. Die Botschaft von Micha, aber auch das Weihnachtsgeschehen und das Leben von Jesus reissen den Horizont zumindest ein bisschen auf. Und die Augen vom Glauben sehen durch in die Wirklichkeit von Gott. Eine Wirklichkeit, die aber nicht einfach weit weg von uns ist, sondern ganz nahe. Und Kraft hat, uns zu berühren und zu verwandeln. Von Hoffnungslosen zu Hoffnungsvollen und von Hoffnung und Hoffnung verschenkenden Menschen. Zu Menschen, die aus dieser Hoffnungskraft heraus nicht resignieren, sondern dranbleiben. Und in dieser Welt so handeln, als wäre die Neue schon da. Als wäre die Neue schon da. Zum Beispiel, indem wir selber anfangen, Frieden stiften. Und damit sind wir beim dritten Kennzeichen. Frieden stiftend. Anders als die meisten Übersetzungen, auch wenn die Übersetzung, die ich hier gelesen habe, und darum habe ich sie in eckige Klammern geschrieben, kann man auch lesen, es wird Friede sein. Also nicht er wird Friede machen, sondern einfach es wird Friede sein. Und wenn wir so übersetzen, sagt der Prophet voraus, der Friede gegen Assyrien kommt nicht durch einen erwarteten Friedenskönig, sondern durch Herrscher und Anführer und Fleisch und Blut und eben doch Waffengewalt. Das kennen wir doch. Willkommen in der Realität. Willkommen in unserer Gegenwart. Das ist doch unsere Welt. Mit brutaler Gewalt versucht man, die eigenen Ziele durchzusetzen. Der Stärkere gewinnt, Verlust, auch wenn es Unbeteiligte sind, gehören halt dazu. Der verheißene Frieden von Gott hat die Welt noch nicht erfüllt. Die Welt, wir leiden am Unfrieden. Auch am Unfrieden immer wieder in der eigenen kleinen Welt. Und es wäre weltfremd, über die Realität, wie sie ist, wollen, hinwegzuschauen und sie nicht wollen, wahrzuhaben wollen. Das ist Teil von dem, was vor dem Horizont ist, wo ich vorhin davon geredet habe. Das ist unsere Wirklichkeit, wo wir uns drinnen bewegen. Trauer kennzeichnet eine adventliche Haltung. Trauer, wo die Realität nicht verdrängt, sich von ihr aber auch nicht lässt lähmen. Darum auch Hoffnung. Hoffnung, die durch den Horizont sieht. Sie lässt uns kleine Zeichen von Gottes Frieden jenseits von diesem Horizont entdecken. Und immer wieder auch vor diesem Horizont. Gott sei Dank. Und so motivieren Trauer und Hoffnung im Namen von Gottes Frieden Situationen anfangen zu verändern. Und sie leiten an, schon in dieser Welt, in der Kraft von seinem Frieden, so zu handeln, als wäre die neue Welt da und Frieden zu stiften. Können wir das? Nicht aus eigenem Vermögen, nur zusammen mit Gott. Mit Christus, dem ersehnten Friedensbringer. Wir dürfen und sollen mittun mit ihm. Denn, auch das weiss der Prophet, letztlich ist er allein der, der Rettung schenkt und Frieden schafft. Vielleicht ist euch aufgefallen, hier im Vers 5, plötzlich kommt wieder der er vor. Zuerst ist die Rede von wir und dann nachher wieder von er. Also kein Mensch, auch nicht wir, aber mit uns. Wie ein Sommerkorn leitet Frieden in unsere Herzen. Stark und tragfähig und fängt an, die Welt zu verwandeln. Das muss uns im Moment genügen. Mehr ist noch nicht. Aber das ist nicht nichts. Zeichen von Gottes Kommen, Zeichen von seiner neuen Welt. Kleine Anfänge von Gottes grosser Geschichte. Trauernd, hoffnungsvoll, friedensstiftend. So, dünkt es mir, können wir im Advent leben. Amen. Wir beten. Trauernd, hoffnungsvoll, friedenstiftend. Vater im Himmel, du weißt um unsere Sehnsucht, gerade auch in diesen Tagen von Advent und wo wir auf Weihnachten zugehen, wo wir dein Menschwerden erwarten. Die Begegnung mit dir, dein Kommen. Du weißt um unsere Sehnsucht, dass Frieden wird in dieser Welt, wo es so viel Grund gibt, zu trauern. Herr, wir bitten dich für uns als Einzelne, dass es uns immer wieder gelingt, hinzuschauen, aber uns nicht zu überwältigen, nicht überwältigt zu werden. Danke für das Gebet, wo uns die Möglichkeit gibt, immer wieder auch vor dir hinzulegen, was uns schwer wird. Und um dich darum zu bitten, was uns nicht möglich ist. Weil bei dir nichts unmöglich ist. Also, wollen wir für uns die Kerze vom Frieden anzünden. Wir bitten aber auch für uns als Gemeinde, als Kirche. Wir bitten für die Kirche, dass sie ein Ort ist, wo Menschen zur Ruhe kommen, etwas spüren von dem sicheren können wohnen. Wo sie dir begegnen, dein Kommen erleben. Wir bitten, dass die Kirche ein Ort ist, wo wahrgenommen wird als ein Ort, wo die Kerze vom Frieden brennt. Und Herr, wir bitten dich, dass du die Mächtigen und Verantwortlichen an ihre Verantwortung erinnerst. Dass sie ihre Mittel zum Wohl dieser Welt, der Menschen und der Schöpfung einsetzen. So, dass Frieden werden kann. Frieden, wo du schaffst. Und wir bitten für alle die Situationen und Menschen, wo wir uns einfach ohnmächtig fühlen. Wir vertrauen sie dir an. Ihre Not, ihr Leiden. Heb du Erbarmen und mach du es erträglicher. Wend du Not. So dass Frieden wird. All unsere Bitten, unsere Gedanken, unsere Gefühle fassen wir zusammen in das Gebet, wo Jesus seine Jünger gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Christus, das Licht der Welt, ich lasse euch ein Lied 128 aufzuschlagen oder von vorne her zu singen. 128, Christus, das Licht der Welt.
Immer am 10. Dezember ist Menschenrechtstag. Und heute trifft es sich gerade, dass das auch am heutigen Sonntag ist. Es ist uns als Chile und auch der Margrit Welti immer wieder ein Anliegen gewesen, dass wir an diesem Menschenrechtstag nicht nur an uns selber denken. Margrit hat aussen Petitionen aufgelegt, wo ihr eingeladen seid, darauf zu unterschreiben. Es ist eine Petition gerichtet an den Kronprinz in Saudi-Arabien, an Mohammed bin Salman al-Saud. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es geht um Menschen, die in Gefangenschaft sind, zum Tod verurteilt sind, die gefoltert werden. Und es wird gebeten, dass die Urteile sollen überdenkt und ihre Situation neu angeschaut werden. Ihr seht die Informationen da drauf. Es hat da drei Orte, wo ihr könnt unterschreiben könnt. Trauernd, dass es solche Situationen gibt. Hoffnungsvoll, dass es nicht dabei bleibt. Und friedensstiftend, dass Frieden wird auch in diesen Ländern. Lade euch herzlich ein, dort zu unterschreiben. Conexio hat für diesen Monat im Conexio-Gebet ganz besonders auch Bezug genommen darauf. Und darum habe ich den Bischof gebeten, ob wir nicht auch noch das Conexio-Gebet miteinander heute beten wollen. Kommst du zu mir führen? In diesem Monat beten wir besonders für Menschen, deren Würde und Rechte bedroht sind und für alle, die sich an ihre Seite stellen. Unzählige Menschen erleben, dass ihre Würde verletzt wird, weil sie fliehen mussten und am neuen Ort rechtlos sind, weil sie zu einer Ethnie gehören, die diskriminiert wird, weil sie mit einer Einschränkung leben und am Rand stehen. Gleichzeitig gibt es Menschen, die andere in ihrer Würde stärken. Die Kirche in Chile bietet Migrantinnen und Migranten Rechtsberatung. Angehörige der Roma-Gemeinschaften finden in den Gemeinden Menschen, die sich mit ihnen für gute Lebensbedingungen einsetzen. Ein Team für Frühförderung der Kirche in Albanien lässt Kinder mit kognitiven Einschränkungen erleben, du bist es wert, lernen zu dürfen. Wir wollen beten miteinander.
Gütiger und treuer Gott, wir bitten dich für die Menschen, die erleben müssen, dass sie in ihrer Würde verletzt werden, die gefährdet sind oder spüren, dass sie niemand will, die jeden Tag erleben, dass ihre Rechte nicht zählen, oder dass ihnen der Wert als Mensch abgesprochen wird. Du stellst dich auf die Seite der Rechtlosen. Du fühlst und leidest mit ihnen. Hilf ihnen, stärke sie und lass sie spüren, dass sie dir wertvoll sind.
Wir bitten dich für alle, die sich im Alltag für die Würde und Rechte benachteiligter Menschen einsetzen. Die beraten, begleiten, verteidigen, stärken und ermutigen Atem.
Wir bitten dich für alle, die sich in der Gesellschaft und Politik für die Menschenrechte einsetzen. Lass sie beharrlich bleiben.
Und wir bitten dich für uns. Schenke uns offene Augen und Herzen für Menschen, deren Rechte und Würde verletzt werden, ob sie nahe oder fern sind. Hilf uns, mit ihnen zu fühlen und für sie einzustehen, damit sie einen guten Platz in unserer Mitte haben. Amen. Und als Zeichen von der Solidarität mit unseren Schwestern und Brüdern zünden wir Conexio-Kerzen an. Ich nehme gerade das Feuer von der Hoffnungskerze. Nein,
Frieden.
Schaffen wir es? danke, Stefan. Wir haben noch weitere Mitteilungen. Jetzt brauche ich gerade deinen Schalter. Micha, du hast heute Geburtstag. Ganz herzliche Gratulation. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen auch im neuen Lebensjahr. Lass dich heute so richtig feiern von der ganzen Familie. Da seht ihr das ganze Programm von dieser Woche, von Lisni-Runde, Kaffee, Liebe und Seele am Mittwoch und Kreistanz. Donnerstag Müttertreff, am Nachmittag ist Senioren mit einer Adventsfeier. Am Freitag traditionell Gebet und am Samstag hat die Jungschar Waldweihnachtsfeier und sie haben also Flyer verteilt und laden auch uns als Gemeinde herzlich dazu ein. Ich weiss es jetzt gerade nicht mehr auswendig. Wo ist der Treffpunkt? Weißt du das gerade, Lisa? Im Römerholz. Am 4. glaube ich. Stimmt das? Am 5. 5. steht ja sogar da. Ich sehe es nicht, aber ihr seht. Und dann nächsten Sonntag Gottesdienst, ich glaube, das passt nachher zu der vierten Kerze Freude, wo wir das Weihnachtsspiel von der Sonntagsschule dabei haben. Ich freue mich jetzt schon ganz fest auf ihr Weihnachtsspiel von Mäus und Spinnen. Da haben wir den Flyer dazu. Da sagst du noch etwas dazu?
Ja, nur ganz kurz. Wie jedes Mal nach dem Gottesdienst sind wir noch froh, ein paar starke Hände. Wir wollen die Bühne schon aufbauen, dass wir dann nächsten Samstag die Hauptprobe machen da oben, dass das alles parat steht. Einfach die, die noch mögen, ein paar starke Hände, dass wir die Bühnenelemente können, da vorne parat machen. Danke.
Danke. Du darfst das Mikrofon gerade da lassen, weil der Chris Bolli hat mir auch gesagt, er will noch kurz etwas zu Würbass sagen. Bitte, Chris. Würbass ist unsere Partnergemeinde in Serbien. Und der Bischof hat schon wissend genickt.
Er kennt sie auch, er ist da mit der Frau. Jetzt haben wir nämlich einen Dragang geschrieben. Jawohl, er hat sich sehr gefreut. Ja, wir haben im Team ein bisschen Veränderung gehabt im Frühling. Von 5 Mitgliedern sind wir auf 2 geschrumpft, weil die berufliche Veränderung von Stefan und auch die berufliche Belastung von den anderen 2 haben den Schritt leider eingeleitet. Dann haben wir uns gefragt, zweite, ja, wie geht es jetzt weiter? Und das war plötzlich auch eine Verantwortungsfrage gewesen. Ich durfte die Partnerschaft begleiten in Kraplevo in Polen und Gordoba und wollte eigentlich nicht mehr unbedingt eine Leiterfunktion übernehmen. Aber mein Herz, mein brennt halt für Mission und andere Menschen. Darum habe ich dann gesagt, komm, jetzt müssen wir dran. Wir suchen neue Teammitglieder, die haben wir dann auch gefunden, 2. Jetzt sind wir zwar nur wieder das Dritte, aber wir sind dran. Und wir haben dann wieder müssen den Kontakt zum Dragan suchen, weil der ist nicht über mich gelaufen. Ich habe den Ausdruck alle 1 bis 2 Monate. Die Suppenküche, die läuft. Sie wird auch unterstützt vom Xio, da sind wir sehr dankbar. Sind so an einem Tag sind vielleicht 50 Leute anwesend. Das kommt auch einer Familie zugut. Und die machen etwa so zwischen 80 bis 100 Liter Suppe. 60 Brot dazu und tun es mit Bohnen und Fleisch anreichern, also eine richtige Kraftsuppe, also für die Leute. Jawohl, und dann tun sie zwischendurch, kommen 10 Gemüse gespendet über oder probieren es bei der Lebensmittelbank überzukommen, auch Früchte, und das geben sie dann weiter an die bedürftigen Leute. Dann haben wir natürlich, weil jetzt die Suppenküche ist für uns ein Projekt gewesen und wir auch unterstützt haben, haben wir noch ein bisschen wissen, ja, wie geht es jetzt weiter. Der Dragan hat dann uns erzählt von dem Projekt Maria und Martha. Und dann haben wir zu ihm gesagt, ja, du musst das für uns ein bisschen konkretisieren, dass wir da wirklich auch Möglichkeiten haben, euch zu unterstützen. Und er hat dann tatsächlich ein paar Punkte mir mitgeteilt. Das wäre die Beschaffung von günstigen Lebensmitteln, eben zum Beispiel bei der Lebensmittelbank, wo es dann aber auch als gesamte EMK-Gemeinde dort in Serbien probieren zu machen. Also das ist dann ein Verein, der eigentlich nicht nur Verbas betrifft, auch für die anderen Projekte. Sie möchten gerne eine Schreinerwerkstatt einrichten in der Garage vom Dragan. Dort suchen sie dann auch noch ein bisschen Werkzeug und so. Und das ist etwa ein Betrag von 3.500 bis 4.000 Franken. Ich habe dann auch gesagt, ja, so viele Möglichkeiten haben wir nicht ganz. Aber was wir machen können, das probieren wir zu machen. Und Spielgerät wäre auch ein Thema, weil sie haben damals vor der Sommerferie oder während der Sommerferie ist ein Spielmobil gekommen von Deutschland, von einer Gemeinde, die sie unterstützt haben. Und nach Corona war das nicht mehr der Fall gewesen. Und wir haben gefunden, mal, das ist etwas, wirklich etwas Gutes. Das werden wir unterstützen. Das kostet etwa 500 bis 600 Franken. Dann haben wir auch angesprochen, ja, wir können vielleicht den Leuten ein bisschen Initiativen geben, in Sämereien finanzieren. Und das, glaube ich, wird er auch wieder aufnehmen, dass man da den Leuten etwas abgibt, um Gemüse und Blumen, dann, ja, sich daran zu freuen. Dann möchte ich gerne eine Arbeit unter Romas machen. Aber das ist noch nicht so ganz konkret. Da haben wir gesagt, ja, da müssen wir uns noch ein bisschen konkreter das umschreiben, dass wir das wirklich auch unterstützen können. Dann so die Aktivitäten im Winter, das zwischen 11 bis 20 Personen treffen sich im Gottesdienst. Und es hat auch einzelne Leute, die dazugekommen sind zu der Gemeinde. Einer von diesen Männern hilft im Dragan jetzt in seinen Aufgaben. Dann haben sie unter der Woche Bibelstunden und auch christliche Filme zeigen. Vielleicht noch ein kleines Wort zu den Finanzen, bevor wir dann zum Gebet kommen. Wir schicken etwa 300 bis 350 Franken pro Vierteljahr. Und das kommt eigentlich der grösste Teil aus dem Café Lieb und Seel, wo wir die Hälfte der Gemeinde abgeben, ein Viertel nach Verbas. Und wir haben das am Viertel ins Mary Stone Center gegeben auf Nordmazedonien. Mit dem können Sie auch Ihre Sachen finanzieren, aber wir möchten natürlich ein bisschen wissen, auch, was Sie wirklich machen. Das tut mir auch ein bisschen mitteilen. Es ist nicht Misstrauen, aber einfach, das ist für uns wichtig, aber auch für ihn wichtig. Ja, was halt einfach ein Problem ist, die Energiekosten und auch die Lebensmittelkosten, die sind ganz enorm gestiegen in Serbien. Also Lebensmittel 50-100%. Das Fahrgehalt vom Dragan ist nicht sehr gross. Er probiert jetzt mit einem Nebenjob noch ein bisschen etwas zu verdienen. Ja. Und wir haben auch Kontakt mit Connexio, mit dem Schweizer, um uns ein bisschen abzusprechen, wie wir was machen, dass da auch eine Transparenz unter uns da ist. Jetzt hätten wir noch ein Gebet an unsere Partnergemeinde denken. Vater im Himmel, wir danken dir für die Partnergemeinde in Verbas. Für das Feister gegen aussen. Segne du die Mitarbeiter auch den Dragan und den Betrieb, dass die Menschen in Not Nahrung bekommen an Körper, Seele und Geist. Herr, du siehst auch, wie die Energie- und Lebenskosten in Serbien so hoch sind. Bist du doch auch bei diesen Menschen das, und auch bei unseren Partnern gemeint, dass die Mittel bekommen. Ja, schenke dem Pfarrer Dragan Trajewski immer wieder Weisheit und gute Ideen, um die Gemeinde zu leiten und zu versorgen. Segne du besonders auch die Gemeinde und Pfarrer in Osteuropa, die Flüchtlinge aufnehmen und sie betreuen, dass sie genug Mittel und Unterstützung bekommen. Segne du weiter unsere Partnerschaft, dass wir gemeinsam Weg und Projekt finden können, um dir und unseren Mitmenschen zu dienen. Amen.
Findet im Foyer aussen noch letzte Materialien vom Adventsverkauf. Tut euch doch dort nochmal bedienen. Ihr findet auch den Büchertisch. Und dort sollte dort auch noch etwas fehlen. Sagt mir es, dann kann ich es noch besorgen. Die zwei, wo wir etwas gesagt haben wegen Termine mit Gott, die sollten jetzt auf dem Büchertisch liegen. Wenn es noch mehr gibt, dann sagt mir das, wo das gerne hätte. Ich wage nicht zu fragen, ob es noch weitere Mitteilungen gibt. Lisa.
Genau.
Genau, und zwar stehe ich für die Jasmin Stich da, weil es gibt wieder am 24. am 5. Weihnachtsgeschichte und Musik. Und die Musik ist wie jedes Jahr ein Ad-Hoc-Orchester. Und es hat draussen neben dem Eingang Noten. Und es hat jetzt bis jetzt glaube ich, einfach im Bassschlüssel, im Violinschlüssel für C-Instrument. Und wenn jemand noch mitspielen will und aber die Noten nicht passen, kann man sich bei ihr melden. Und dann tut sie die noch anpassen und so machen, dass man auch mitspielen kann. Ihre Kontaktdaten liegen auch dort draussen. Und alle, die mitspielen wollen, müssen am 4. Uhr schon da sein. Genau.
Der Dienst wird am 5. Uhr sein. Ganz herzlichen Dank der Tina Zweimüller für ihren Dienst an der Orgel. Danke vielmals Stefan und Valerie, dass ihr heute bei uns gewesen seid. Dir für deine sehr nachdenkliche und inspirierende Predigt, Stefan. Danke Marcel für deinen Technikdienst. Der Nicola hat, glaube ich, schon müssen gehen, wo der Livestream gemacht hat. Danke vielmals auch ihm und euch allen zusammen, dass ihr heute in diesem Gottesdienst seid. Ich lade ein, dass wir jetzt ein Segenslied singen, aufstehen dazu und dann noch stehen bleiben zum anschliessenden Segen. Tina, können wir es machen, dass wir nur die erste Strophe singen von diesem Lied «Nun segne und behüte uns». Strophe 1.
Andere wollen von euch hören, was ihr von Gott gehört habt. So könnt ihr an anderen tun, wie Gott an euch da hat. Und sein Wort wird zu eurem Wort und sein Werk zu eurem Werk. Geht als Gesegnete im Namen von unserem dreieinen Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen.
Amen.